Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerInnen einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir beschäftigen uns heute mit der Lage der deutschen Wirtschaft. Die Industrie ist in der Krise, das Wachstum ist mau. Und bei der deutschen Automobilindustrie drohen Massenentlassungen. Sogar bei VW, dem Vorzeigekonzern der deutschen Autoindustrie, knallt es. Aber nicht nur dort, auch bei Stahlkonzernen wie ThyssenKrupp. Steuern wir also auf das Ende des deutschen Wirtschaftsmodells zu? Kommt die Massenarbeitslosigkeit zurück? Und wir fragen am Ende auch, ob in dieser Malaise nicht vielleicht auch eine Chance steckt. Ich bin Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz und bin dort zuständig für die SPD. Und bei mir sind heute
Anja Krüger, ich bin im Parlamentsbüro der Taz zuständig für Wirtschaft.
Ja, und Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin.
Ja, schön, dass ihr da seid. Anja, du warst in dieser Woche, glaube ich, in Duisburg bei ThyssenKrupp. In Duisburg-Marxloh, da steht ein riesiges Stahlwerk, groß wie Berlin-Kreuzberg. Wo
ja, das größte Industrieareal, zusammenhängende Industrieareal in der EU. Und das ist wirklich gigantisch.
Ist gigantisch.
Es ragt quasi über die Häuser da hervor und man sieht die Hochöfen schon von Weitem. Durch die Stadt gehen dicke Rohre, wenn man da mit der Straßenbahn langfährt, über Bahnunterführung, Überführung und so ganz dicke Rohre. Da steht dann drauf Hochofengas oder Kokereigas, ganz klimaschädliches Gas.
Ja, es ist sehr beeindruckend, wenn man mal da war, das stimmt. Aber was ist jetzt da los? Also es gab ja einen Grund, warum du hingefahren bist und also 13.000 Leute arbeiten da noch immer in gut bezahlten Jobs und das Ganze wackelt. Warum wackelt das? Wieso? Wie viele Jobs sind da in Gefahr und wie wird es ausgehen?
Also es ist insgesamt so, dass in der Stahlsparte von ThyssenKrupp noch ungefähr 27.000 Leute arbeiten und jetzt sollen 11.000 Arbeitsplätze abgebaut oder ausgelagert werden. Wobei auslagern bedeutet keine Tariflöhne mehr und so weiter. Und die Beschäftigten wollen sich das nicht gefallen lassen und machen jetzt mobil. Es gibt da unter anderem direkt vor Tor 1 gegenüber von der früheren Thyssen-Verwaltung eine Mahnwache seit mehr als 130 Tagen. Und die Beschäftigten, die versuchen einfach jetzt diesen Kahlschlag abzuwenden. Und was wirklich ganz spannend ist, sie sagen, sie kämpfen nicht nur für sich, nicht nur für ihre Jobs, sondern sie kämpfen eigentlich für die ganze deutsche Industrie. Denn die These ist, wenn die Stahlindustrie aus Deutschland verschwindet, dann ist das der Beginn der Deindustrialisierung und den ganzen folgenden Industrien, Auto und so weiter.
Wir
auch.
Kommen gleich noch auf das Besondere jetzt von der Stahlindustrie, weil da geht es ja auch um grünen Stahl, um die Transformationsgeschichte, insbesondere auch dabei ThyssenKrupp. Aber anschließend an das, was du gerade gesagt hast, Anja, Ulrike, die Frage jetzt, wenn man die Besonderheiten von ThyssenKrupp und der Stahlbranche sieht, ist trotzdem das richtig, ist das typisch für die, bezeichnend für die Lage und die Krise der deutschen Industrie?
Also ich würde jetzt mal sagen, wenn man die ganze Industrie anguckt, dann ist es nicht so, dass jede Industrie irgendwie in der Krise wäre. Also Deutschland hat ja auch immer noch einen Exportüberschuss. Also wir exportieren mehr, als wir importieren. Also es ist jetzt nicht die totale Katastrophe. Aber wo man sicher sehen kann, dass es wirklich enorme Probleme gibt, ist bei der Automobilindustrie und bei der Stahlindustrie. Wobei das ja auch zusammenhängt, weil ein großer Teil des Stahls geht ja in die Autos. So, wenn die Autoindustrie in den Schwierigkeiten ist, dann hat die Stahlindustrie sowieso ein Problem. Und dann ist eben das zusätzliche Problem der Stahlindustrie, aber das haben auch andere, darauf kommen wir ja noch inzwischen, dass man natürlich gegen den Weltmarkt nicht so richtig ankommt und vor allen Dingen nicht gegen die Chinesen, die ja den Weltmarkt mit Stahl fluten. Andere blockieren da schon, also die USA erhebt da schon Zölle und so, dann kommt noch mehr in der EU an. So, also die Stahlindustrie hat es nicht leicht und ich glaube, dass die Beschäftigten bei Thyssen das durchaus richtig sehen, dass man eigentlich Stahl in Deutschland behalten sollte, nicht nur für die Automobilindustrie, sondern natürlich auch für die Verteidigungsindustrie, die man ja perspektivisch hochfahren muss, weil Russland ein gefährlicher Gegner bleibt, egal wie das in der Ukraine weitergeht. Ja, insofern ist jetzt die Frage, was man da macht.
Mhm. Springen wir zurück nochmal zu der konkreten Situation dabei bei Krupp Thyssen, weil es gibt ja diesen Plan, aus dieser so hoch klimaschädlichen Industrie eine grüne Industrie zu machen. Das geht auch mit, indem man nämlich Kohle durch Wasserstoff ersetzt und neue Hochöfen baut. Dafür sind, das ist hoch, unglaublich teuer, kostet pro Hochofen, glaube ich, 1 Milliarde.
3 Milliarden
mittlerweile. Oder 3 Hochöfen, meinst du?
Nee, also es gibt ein Vorzeigeprojekt, auch in Duisburg. Da gibt der Staat 2 Milliarden zu und das Unternehmen selber finanziert es auch mit 1 Milliarde. Aber das ist ein Hochofen und alleine auf diesem Gelände stehen 4. Und dann gibt es noch mehr in Duisburg. Also man sieht, es sind einfach gigantische Ausgaben, die nötig sind für diese Transformation.
Aber wenn jetzt ThyssenKrupp scheitert als Stahlstandort, dann scheitert ja auch die grüne Transformation, zumindest für NRW.
Für NRW ja, aber es gibt durchaus auch noch andere Standorte, an denen es kleinere Pilotprojekte gibt. Ja, das ist ein großes Problem, das würde ich auch sagen, aber es ist auch eine Riesenchance. Denn wenn es funktioniert, dann besteht schon die Chance, dass Deutschland auch eine Art Leitmarkt wird für dieses Produkt. Und es besteht auch die Chance, die übrige Industrie grüner zu machen. Denn natürlich brauchen ja auch die E-Auto-Hersteller oder auch die Suppenkonservenhersteller brauchen grüne Produkte.
Mhm. Also für die Autoindustrie ist das ja ein Argument. Also wenn man jetzt sozusagen klimaneutrale Autos verkaufen will, E-Autos, dann verkauft man die auch besser mit grünem Stahl, ne?
Ja, klar. Aber man muss natürlich sehen, dass wahrscheinlich der Hochofen, den man grün umrüstet, auch künftig nicht viel billiger wird. Weil so viele Hochöfen wird man gar nicht bauen, dass man sagen kann, man hat da riesige Lernfortschritte und da riesige Skaleneffekte und so weiter. Also jeder Hochofen wird teuer bleiben. Allerdings muss man jetzt sehen, das ist auch schon ausgerechnet worden, dass der Stahl in jedem Auto, ich glaube, dann nur so um 600 Euro zu Buche schlägt. Also das ist jetzt nicht so, dass der Autofahrer das nicht stemmen könnte. Also insofern kann man grün umrüsten. Das ginge auch in allen anderen Industrieländern dann. Das würde man schon stemmen können. Das Hauptproblem ist, aber das ist jetzt ein völlig anderes Thema, aber ich möchte es trotzdem gerne sagen, wahrscheinlich wird einfach der Ökostrom an und für sich nicht reichen, damit jeder mit einem Privatauto rumfährt. Es gibt Studien, selbst die optimistischen Studien sagen alle, also man muss mindestens die Zahl der Autos halbieren.
Lass uns da am Schluss drauf kommen. Lass uns aber jetzt dabei, du hast es schon angesprochen, also wichtiger, wenn man sich die Zahlen anguckt, die Beschäftigten, Zahlen der Beschäftigten angucken, ist natürlich die Autoindustrie für Deutschland. Und es gibt jetzt schon Berechnungen, dass da bis zu über 100.000, 130.000 Jobs in Gefahr sind. Und auch bei VW. Und VW ist eine echte Nachricht. Was ist denn das Besondere von VW?
Also bei VW ist Folgendes passiert. Der Konzernvorstand hat verkündet, dass er Zehntausende von Stellen streichen will, dass Werke geschlossen werden sollen und dass der Lohn pauschal um 10% gesenkt werden soll. Das hat es noch nie gegeben. VW ist aus verschiedenen Gründen eigentlich ein Vorzeigeunternehmen gewesen für die betriebliche Mitbestimmung und eigentlich auch so ein Unternehmen gewesen, wo der Konzern und die Gewerkschaften immer eigentlich alles ausgehandelt haben und sich einig waren. Und jetzt geht es eben ganz brachial dahin. Und was passiert ist, da kommen jetzt wirklich so konjunkturelle Krisen und strukturelle Krisen zusammen. Nämlich auf der einen Seite kann VW nicht mithalten bei den E-Autos. Der Grund ist, also einmal gibt es sowieso eine sinkende Nachfrage nach Autos. Aber gerade bei den E-Autos ist VW nicht konkurrenzfähig, weil die kein billiges, in Anführungszeichen billiges, also wir reden von 20.000 Euro, ist ja schon auch noch eine ganze Menge Geld. Aber die haben eben kein preislich wettbewerbsfähiges Auto und brechen aus diesem Grund zum Beispiel auf dem chinesischen Markt sehr ein, der einfach sehr, sehr wichtig ist. Die haben aber ja, das ist ja das Verrückte, schon den Weg bestritten in die E-Mobilität. Die haben eigens Werke umgerüstet und so. Aber zu spät. Und da sind wirklich ganz erhebliche Managementfehler gemacht worden. Und neben der E-Mobilität ist ein weiteres großes Thema die Digitalisierung, die da auch nicht weit genug fortgeschritten ist.
Mhm. Also es ist ein strukturelles Problem in erster Linie. Du sagst, die haben zu spät im Grunde genommen kapiert, dass E-Autos die Zukunft sind. Die deutsche Autoindustrie
ja,
insgesamt.
Ja, das auch. Aber ein großes Problem ist, dass sie zum Beispiel Die haben angefangen, die großen Autos zu elektrifizieren, weil die gesagt haben, ach, bei einem SUV, ob der jetzt 1.000 Euro mehr kostet oder nicht, das ist ja total egal. Machen wir erstmal das und dann gucken wir mal weiter. Und das war einfach eine falsche Entscheidung.
Ja, also man kann sehen, das ist aber sehr interessant, dass ja nicht nur VW wirklich in Schwierigkeiten ist, sondern beispielsweise auch BMW. Also BMW hat jetzt noch keine Streichpläne oder sonst was verkündet, aber auch bei BMW ist es so, dass beispielsweise der Absatz in China um 30% eingebrochen ist. Und das ist auch das Problem bei VW unter anderem, dass das China-Geschäft eingebrochen ist. So, und wenn man jetzt sieht, dass eigentlich alle Autobauer, egal was sie machen, in China einbrechen, dann sieht man, okay, da gibt es ein wirkliches Problem. Also erstens, weil China ein enorm wichtiger Markt war. Und gleichzeitig ist es so, dass das, was sich in China abspielt, nämlich dass die deutschen Autobauer über das gesamte Segment hinweg, also von Mittelklassewagen, sprich VW, bis hochpreisig, sprich BMW, nicht mehr konkurrenzfähig sind, heißt natürlich auch, dass das auf dem Weltmarkt sich ähnlich abspielt, dass auch da die deutschen Autobauer gegen die Chinesen verlieren. Und das ist natürlich extrem bedrohlich. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wo die Probleme so im Einzelnen sind, also zum Beispiel bei E-Autos von VW, dann ist es eben so, es fehlt alles. Man hat keine Batterien, man hat keine Halbleiter, man hat keine angemessene Software und die Ausstattung stimmt auch nicht. Also eigentlich sind sie jetzt in allen Segmenten des Autos, hängen sie jetzt hinter den Chinesen und man weiß eigentlich gar nicht, wie sie das wieder aufholen wollen. Also VW tut natürlich so, als wären sie noch ganz optimistisch und setzen da auf ein neues Audi-Modell. Aber ob das klappt, weiß ja niemand. Nicht? Das wird man sehen, wenn dieses Audi-Modell kommt. Aber die Skepsis ist angesagt.
Ich meine, es ist jetzt von Krise natürlich viel die Rede. Auf der anderen Seite gibt es ja so eine Zahl, nämlich dass VW in 2024 noch über 4 Milliarden Euro an Dividende ausgeschüttet hat. Das ist ja nicht wenig Geld.
Ja,
also
das
da regnet es ja sogar Dividenden. Also ich glaube, die Betriebsratsvorsitzende, Gesamtbetriebsratsvorsitzende hat ja auch, glaube ich, auf dieser Versammlung da erzählt. Also wenn man sich nur anschaut, was diese Familie Piëch-Porsche da in den letzten 10 Jahren an Dividenden bekommen hat, dann war das jede Woche ein Lottogewinn.
Ja, das waren insgesamt 3,5 Milliarden für die Familie, für diese beiden Familien.
Für diese beiden Familien. Also das ist so, also verstehe ich da was falsch oder ist das jetzt noch immer Leiden auf hohem Niveau? Also was heißt jetzt genau Krise, wenn ein Konzern noch 4 Milliarden Dividenden ausschüttet?
Das ist falsche Strategie. Also das Unternehmen nimmt nicht das Geld. Also in den letzten 3 Jahren waren es, glaube ich, über 20 Milliarden, die ausgeschüttet worden sind, die aber selbstverständlich eingesetzt hätten werden müssen, um wirklich in die Modernisierung des Werkes zu investieren und was zu machen. Aber stattdessen wird das Geld eben einfach aus dem Unternehmen rausgezogen. Und bei Thyssen ist es ganz ähnlich. Also da ist die Lage noch mal ein kleines bisschen anders, weil die Stahlsparte wirklich unter Druck ist. Aber insgesamt, das ist ja ein Mischkonzern, der schüttet Dividenden aus. Und das fragt man sich schon, was ist da eigentlich los? Mhm. Und das in Kombination mit dieser wirklich aggressiven Politik gegen die Gewerkschaften, das hat eine neue Dimension.
Ja, aber ich meine, ähnlich kann man das jetzt beim BMW sehen. Ja, die Zahlen pro Dividende ist der Plan 4 Euro. Aber im Augenblick ist der Gewinn in diesem Jahr pro Aktie nur noch 63 Cent. Das heißt, man zahlt, natürlich war es letztes Jahr noch besser und die Dividende ist ja für letztes Jahr. Aber da sieht man auch, dass man faktisch eigentlich Geld aus dem Konzern abzieht, um den Aktienkurs zu pflegen und zu stabilisieren.
Würdet ihr im Moment VW-Aktien kaufen?
Nein. Ich würde aber im Moment, glaube ich, überhaupt gar keine Aktien kaufen.
Ja, also ich finde das auch immer schwierig. Ich kaufe auch keine Aktien.
Okay.
Aber die...
ich verstehe.
Aber normalerweise, die meisten Aktienstrategen kaufen ja immer irgendwann, wenn die Aktie runtergeht. Ja, und das kann man jetzt feststellen. Also sowohl BMW wie auch VW haben ja in den letzten 6 Monaten ungefähr 24% ihres DAX-Kurses eingebüßt. Also insofern würden wahrscheinlich jetzt einige sagen, ja, jetzt kaufe ich mal in der Hoffnung, dass es wieder hochgeht. Ne?
Und die Niedersachsen sind ja übrigens sowieso beteiligt, weil das Land Niedersachsen eine 20% Beteiligung hat.
Ich meine, das ist ja nochmal, du hast es ja angesprochen vorhin, dass das was Besonderes ist, VW als Konstruktion. Das ist ja so ein Symbol des rheinischen Kapitalismus. Also dieser Sozialpartnerschaft Niedersachsen, das Land Niedersachsen ist drin mit Sperrminorität, also gegen das Land Niedersachsen, also gegen Stefan Weil, der dann da im Aufsichtsrat mitsitzt, kann da sowieso nichts gemacht werden, ne? Und die Gewerkschaften sind stark und so weiter. Was passiert denn jetzt damit? Ich meine, also das ist ja, in gewisser Weise kann man ja sagen, das ist das Gegenmodell, wenn man diese innere Verfasstheit ansieht, zu Tesla mit seiner Musk'schen Gewerkschaftsfeindlichkeit. Was bedeutet das denn, wenn VW jetzt in solche Turbulenzen kommt? Und das ist ja was Konkretes, aber es ist ja auch was Symbolisches für Deutschland.
Ja, also die...
Oder haben die da einen Krisenlösungsmechanismus jetzt?
Also was ja schon passiert ist, ist, dass die Beschäftigten haben ja angeboten, dass sie auf Lohnerhöhungen verzichten in den nächsten 2 Jahren. Allerdings war die Idee, dass man den Tarifvertrag der IG Metall übernimmt. Der sieht ja für 25 Monate 5,1% zusätzlichen Lohn vor, was wenig ist, weil das ja umgerechnet pro Jahr eigentlich nur 2,2% sind, wenn man da auch noch so diese, oder 2,3, wenn man auch noch den Zinseszinseffekt und so berechnet. Also das ist knapp über der Inflation. Also auch der IG Metall-Tarifvertrag war jetzt eigentlich gar nicht gut, weil die ja schon sehen, dass ihre Branche in der Krise ist. Das wollten die VW-Mitarbeiter übernehmen. Und dann war aber die Idee, dass man das alles in so eine Art Solidarfonds einzahlt, nicht an die Beschäftigten, und dass man aus diesem Fonds irgendwelche Beschäftigungslösungen finanziert. Das hätte für die Beschäftigten aber den Vorteil, dass faktisch sie trotzdem an der Tariferhöhung teilnehmen. Also wenn man dann nach 2 Jahren irgendwie die Durststrecke überstanden hätte, dann hätten sie diese plus 5,1 trotzdem als Lohn künftig. Und außerdem, wenn man dann wieder Lohnerhöhungen hat, dann kommen die auf diese 5,1% drauf. So insgesamt bringt das dann irgendwie eine Einsparung von 1,5 Milliarden, weil man eben irgendwie in 2 Jahren dann letztlich die Lohnerhöhung nimmt, um irgendwelche betrieblichen Kündigungsmaßnahmen zu finanzieren, sodass das sozialverträglich ist. Aber VW hat klar gesagt, 1,5 Milliarden, das reicht gar nicht. Wir wollen hier 4 Milliarden einsparen. Naja, ich würde ja mal denken, dass man sich dann irgendwann bei, sagen wir mal, 2,3 Milliarden einigt oder so. Also es ist ja davon auszugehen, dass das Management auch sehr hart rangeht, nach dem Motto, wir schließen hier bis zu 3 Werken.
Damit sich das bei ist den, ja im Topf, dass Sie sagen.
Ja, also, genau, damit sich bei den Beschäftigten was bewegt. Also wenn man gesagt hat, man schließt nur 1 Werk, was man vielleicht vorhat, dann hätten ja die Beschäftigten gesagt, nee, kommt gar nicht in Frage, und hätten weniger angeboten. Also das ist ja, die Betriebsleitung bei VW weiß ja auch, wie eine Tarifauseinandersetzung läuft. Ne?
Naja, ich meine, die Zahl, die kursiert ist, dass VW im Moment also 500.000 Autoverkäufe in Europa fehlen. Und das ist so das, was so 2 Werke produzieren.
Und deswegen sagen die Gewerkschaften, das sind aber nur 200.000, die fehlen. Da fängt es schon an.
Also das Interessante ist ja, dass diese Krise wirklich ganz VW untypisch gelöst werden soll. Es gab schon mal eine Krise in den 90ern. Das ist gelöst worden durch die Einführung der 4-Tage-Woche. Und dadurch sind 30.000 Jobs gerettet worden, sagen wir mal so. Ob das jetzt eine Lösung ist, muss man sehen. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall für die Gewerkschaft auch viel auf dem Spiel steht. Und dass sie sich dagegen, auf jeden Fall auch gegen betriebsbedingte Kündigung wehren. Also das ist wirklich eine rote Linie. Und für Werksschließungen gilt das Ähnliche. Das weiß man nicht, wie es ausgeht. Und was eben wirklich eine ungewisse Größe ist, ist die Landesbeteiligung. Denn die Politik mischt da natürlich mit. Mhm. Und man kann sich nicht vorstellen, dass vor der Bundestagswahl Ministerpräsident Weil sagt, oh, mach doch mal 2 Werke zu, wenn es nicht anders geht. Das wird sicher nicht passieren. Aber trotzdem ist es natürlich für das Selbstverständnis der Leute da schon wirklich ein ganz großer Schlag. Und man muss, das ist eine große Gefahr, dass das, was jetzt bei ThyssenKrupp passiert und bei VW passiert, dass das Schule macht, dass andere Unternehmen genauso vorgehen. Und deswegen ist es natürlich für die Gewerkschaften wichtig, das abzuwehren.
Und das können sie auch. Also das ist wie gesagt, in Duisburg. Also das ist ja, das sind ja schon so Leuchttürme, ThyssenKrupp, VW jetzt, wo jetzt Arbeitskämpfe vielleicht anstehen. Also sind die Gewerkschaften da in der Lage, das durchzuziehen, oder?
Das weiß ich nicht. Ich halte das nicht für einen Selbstläufer. Denn ein großes Problem ist, dass Beschäftigte ja extrem verunsichert sind in solchen Lagen. Die sagen nicht unbedingt, wir streiken jetzt und wir müssen unbedingt uns durchsetzen, sondern Beschäftigte haben Angst und sind deshalb nicht unbedingt so kampfbereit.
Naja, aber was man, glaube ich, auch sehen kann, ist, und das wird dann ja auch immer vorgerechnet, auf dem weltweiten Automarkt geht die Konzentration in den Firmen und immer weiter. Also es ist klassisches kapitalistisches Prinzip, dass die Firmen immer größer werden, und einfach deswegen, weil es natürlich umso billiger ist, ein Stück herzustellen, je mehr man davon produziert. Und zum Beispiel Toyota als Firma produziert 4-mal so viele Autos wie VW. Das heißt natürlich automatisch, dass jedes einzelne Auto billiger wird. Das heißt, VW muss irgendwie gucken, eigentlich, wie es auf die richtige Größe kommt. Und das wurde dann eben auch vorgerechnet, obwohl Toyota viermal so groß ist, haben sie nur zweimal so viel Beschäftigte wie VW. Da sieht man also, irgendwie gibt es da ein Problem. Und wenn VW überleben soll, dann muss die Firma wahrscheinlich effizienter werden. Das kann nicht so funktionieren, dass man dann sagt, ja, dann senken wir hier die Löhne bis ins Nichts. Sondern das wird irgendwie so funktionieren müssen, dass man mit weniger Beschäftigten mehr Autos oder gleich viel Autos produziert. Also es wird kein Weg daran vorbeiführen.
Oder was anderes.
Aber es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass wenn man auf dem internationalen Automarkt bleiben will, muss man tatsächlich die Kosten reduzieren. Und gleichzeitig muss man die Flotte modernisieren. Also das ganze Thema Batterien, Halbleiter, Software und so, das geht ja nicht dadurch weg, dass man hier sagt, ja, wir machen mal eine Werksschließung. Mhm. Sondern, die sind jetzt plötzlich...
Aber dann würdest du sagen, im Grunde hat die Konzernchefs von VW haben im Prinzip mit ihrem Argument im Kern recht.
Sie haben recht, wenn Sie sagen, wir müssen an die Kosten ran. Was nicht geht, ist Löhne zu senken. Das ist keine Lösung, sondern man muss das anders schaffen. So, und dann haben sie aber natürlich die Zukunft des Automarkts komplett verschlafen. Also da gibt es auch große Managementfehler. Und das ist natürlich, ich kann das total verstehen, dass die Beschäftigten jetzt wirklich sauer sind, dass sie die Fehler des Managements ausbaden sollen, zumal ja dieses Management unfassbar viel Geld verdient. Mhm. Nicht? Die bekommen alle Millionen und leisten dafür aber eigentlich nicht genug. So, aber an der Tatsache, dass man irgendwie die Kosten reduzieren muss, wird man nicht vorbeikommen. Der eigentliche Weg ist, dass man das versucht, sozialverträglich hinzubekommen. Und das ist ja auch genau das Ziel der Gewerkschaften. Also es ist ja nicht so, dass sie sagen, also hier darf es keine einzige Kündigung geben, sondern sie wollen nur, dass es betriebsbedingte Kündigungen nicht gibt. Mhm. Und auch schon jetzt, das wurde ja von den Gewerkschaften auch vorgerechnet, sind schon sehr viele Leute von VW weggegangen, aber freiwillig sozusagen. Nicht? Also da läuft schon dieser Prozess, die Beschäftigtenzahl zu senken.
Okay.
Ja, und es ist einfach ein riesengroßer Unterschied, ob so eine Schrumpfung eben kontrolliert erfolgt oder unkontrolliert. Und so wie es jetzt aussieht, ist es ja nicht so, dass das Management eine schlüssige Strategie hat und alle sich dahinter stellen können und sagen können, okay, wir müssen einfach nur darüber reden, wie wir das machen, sondern es ist einfach ganz offen. Aber ich finde, das wollte ich noch sagen, wir sprachen vorhin ja schon über zu viele Autos. Also die Märkte sind auch irgendwann gesättigt. Und wenn wir rausgehen und gucken auf den Straßen, was da los ist, da wollen wir nicht, dass noch jeder sich ein neues Auto kauft und sozusagen das E-Auto als Dritt- oder Viertauto. Da muss natürlich auch was passieren.
Lass uns da am Schluss drauf kommen, auf diese Frage, was VW vielleicht in der Zukunft produzieren sollte. Aber noch eine andere Ebene. Was ist denn, also Managementfehler, okay, das ist jetzt klar geworden. Was ist denn mit politischen, mit Fehlern der Politik? Oder was kann Politik jetzt machen in so einer Situation? Also eine Diskussion wäre zum Beispiel Kauf, obwohl du sagst, man möchte nicht noch mehr Autos auf der Straße, was ich verstehe. Gibt es ja eine Diskussion zum Beispiel, ob man diese von Habeck damals nach diesem KTF-Urteil abgeschaffte Kaufprämie wieder einführt. Wäre das ein sinnvolles Mittel oder wie kann der Staat überhaupt agieren in so einer Situation? Was für Möglichkeiten hat er?
Ja, also ich glaube, das wirklich Hauptproblem war ja, dass man nicht klar genug gesteuert hat. Es gab immer das Gerede von der Technologieoffenheit. In Wahrheit gibt es bei Autos keine Technologieoffenheit, sondern die einzige effiziente Lösung ist das E-Auto. Das haben ja zum Beispiel die Chinesen klar erkannt. Deswegen gibt es da nur E-Autos. Da gibt es kein Wasserstoffauto. So, und die Idee mit dem Wasserstoffauto war ja immer, dass man irgendwie den Verbrenner rettet. Und dann hat die deutsche Automobilindustrie viel zu lange auf den Verbrenner gesetzt. Und bei dem E-Auto sind sie immer hin und her geschwankt. So, und stattdessen hätte die Politik unbedingt sagen müssen, wir machen hier nur E-Autos, sonst läuft hier gar nichts. Also das ist auch ein ganz großer Fehler der FDP, ja, die hat da ja immer das mit der Technologieoffenheit erzählt. Und man hätte für Ladesäulen sorgen müssen. Und wenn man jetzt Kaufprämien für E-Autos macht und es gibt keine Ladesäulen, dann funktioniert das nicht.
Es gibt immer so einen langsamen Aufwuchs bei den Ladesäulen.
Ja, aber die Autos stehen da ja lange an der Ladesäule. Das heißt, du brauchst einen schnellen Aufwuchs, damit die Leute auch schnell E-Autos kaufen.
Also das war, glaube ich, nicht nur die FDP, sondern auch Merz. Ne?
Merz ja, aber der regiert gerade nicht.
Nee, aber Merz war auch gegen gegen das, es gibt ja in der EU den Beschluss, dass ab 2035 keine Verbrenner mehr gebaut und verkauft werden dürfen. Da war Merz auch der Meinung, dass das falsch ist, so eine Technologie zu verbieten, wo man auch gar keinen Ersatz dafür hat. Und hat auch VW damals gesagt, also die hätten sich zu sehr auf E-Autos fokussiert. Das wäre der Fehler von VW. Also so richtig weitblickend ist es nicht gewesen von Herrn Merz.
Nee, auf keinen Fall. Und die Signale sind auch wirklich nicht gut, die Politik damit aussendet. Was ich noch gerne sagen würde zu diesem E-Auto-Bonus. Ich glaube, es wird allgemein so gesehen, dass es ein Fehler gewesen ist, den von heute auf morgen abzuschaffen, weil damit sozusagen der Markt abgewürgt worden ist. Aber der hat natürlich auch ein Problem. Also es gab da auch ein Problem, denn wer kauft sich ein E-Auto? Das sind vor allen Dingen Leute, die sehr viel Geld haben. Und es gab natürlich viele Mitnahmeeffekte. Es gab keine Form von sozialer Staffelung. Das wäre vielleicht schon auch sinnvoll. Und die CDU hat jetzt...
Also soziale Staffelung heißt, dass man billigere E-Autos höher subventioniert als teure E-Autos? Oder
ja,
was
oder das, dass man einfach diesen Bonus bekommt bis zu einem Jahreseinkommen bis 50.000 Euro und darüber nicht oder so.
Aber ich glaube, das ist schwierig. Weil
das ist schwer umzusetzen.
Nee, was machst du dann? Dann kauft jemand, also ich weiß nicht, wie willst du verhindern, dass jemand, der dann, sagen wir mal, der ist, hat nur 40.000 Jahreseinkommen, kriegt deswegen den Bonus, kauft das E-Auto und verkauft es dann mit Gewinn an jemand anders weiter, der höheres Einkommen hat und diesen Bonus nicht kriegen würde.
Also ich würde sagen, dann teilt man sich über die Steuerregeln, dass man es dann, das kann man ja dann sozusagen den Leuten wieder abziehen oder so oder mal regeln, dass man es dann, das kann man ja dann sozusagen den Leuten wieder abziehen oder so oder man kann. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, also die Frage ist ja, ist es jetzt sinnvoll, das wieder einzuführen oder nicht, weil es eben so schwer ist, da eine soziale Staffelung vorzunehmen. Finde ich, sollte man auf ein französisches Modell auch in Deutschland gehen, was auch wirklich, was zum Beispiel von CDU-Politikern in die Diskussion gebracht worden ist. Das ist so ein Social-Leasing-Modell. In Frankreich gibt es das. Da sind allerdings für Leute, die das Auto brauchen, um zur Arbeit zu kommen. Die bekommen vom Staat einen Zuschuss für ein E-Auto und können das E-Auto für 100 Euro im Monat leasen. Da ist allerdings so, das ist wirklich für Geringverdiener nicht bis 15.000, 20.000 Euro. Das haben jetzt die CDU-Politiker nicht im Kopf, sondern die denken dann an Durchschnittsverdiener und sagen, das wäre ein Modell, damit die Leute, die das Auto wirklich zur Arbeit brauchen, dann auch gefördert werden können. Und das ist, finde ich, eine interessante Sache. Und ich würde mir wünschen, dass da breit drüber diskutiert wird.
Das klingt gut, aber kostet natürlich den Staat Geld, oder? Nicht zu knapp? Oder ist das... nicht so teuer.
Also es ist nicht umsonst, das ist klar. Es ist aber, jetzt kostet auch nicht mehr als die Umweltprämie.
Wenn wir den Rahmen ein bisschen größer setzen jetzt. Es gibt ja so eine generelle Krise von deutscher Wirtschaft im Moment. Wenn man sich diese Wachstumszahlen anguckt im OECD-Vergleich, seit 2-3 Jahren ist das Deutschland immer ganz hinten. Wie wichtig ist denn die Autoindustrie und die Stahlindustrie, über die wir jetzt gesprochen haben, für die deutsche Wirtschaft und für diese Krise? Also man hat ja so in den öffentlichen Diskussionen so manchmal den Eindruck, das sind so die Kernbereiche, ja, aber inwieweit ist das real? Also ist das ökonomisch unterlegt oder inwieweit ist das auch nur so ein kultureller Code, weil man irgendwie VW kennt, weil man diese Stahlindustrie kennt und also wie wichtig ist Industrie für die deutsche Volkswirtschaft?
Na, das ist ja schon wichtig, aber also, es gibt ja so eine Zahl vom Statistischen Bundesamt, dass in der deutschen Autoindustrie direkt und indirekt, also ungefähr 1,75 Millionen Menschen beschäftigt sind. Und dann sieht man, das sind enorme Mengen. Und wenn diese Industrie wirklich ins Schleudern gerät, dann haben natürlich ganze Regionen ein Problem. Das kommt ja noch hinzu. Nicht nur, dass das sehr viele Arbeitskräfte sind. Es sind natürlich nicht alle Arbeitskräfte, ja. Also man darf die Automobilindustrie jetzt auch nicht überhöhen, aber es ist schon ein sehr relevanter Faktor. Eben dann auch noch sich in Ingolstadt, in Baden-Württemberg, Wolfsburg, Braunschweig bald. Also und wenn dann jetzt plötzlich...
Also in Westdeutschland.
Ja, in Westdeutschland. Ja, genau. Aber es gibt natürlich auch noch Weiche, Eisenach. Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel Audi in Ingolstadt ein Problem bekommt, dann hat ganz Ingolstadt ein Problem, nicht? Und das fällt dann in Ingolstadt natürlich auch auf. Oder gleiches in Niedersachsen oder in Baden-Württemberg. Also das macht sich schon bemerkbar. Dann gibt es natürlich auch noch andere Standorte, zum Beispiel Ford in Köln will ja auch 2.900 Leute entlassen. Also das zieht sich schon so durch. Und was aber anders ist als früher, ist eben, dass das nicht sich zu einer Massenarbeitslosigkeit auswächst, weil wir ja gleichzeitig diesen demografischen Wandel haben. Die Babyboomer gehen in Rente, es wächst kaum noch jemand nach. Das heißt, wenn man jetzt seinen Job in der Automobilindustrie verliert, findet man wahrscheinlich einen neuen Job. Nur mit dem relevanten Unterschied, dass der vielleicht dann nicht in Wolfsburg ist und nicht so gut bezahlt. Aber es ist nicht so, dass man gar keinen Job finden würde.
Ich glaube, es wird oft vergessen, dass Deutschland ein Industrieland ist. Mhm. Und das ist nicht gut, das nicht zu bedenken, weil das hat natürlich viele Folgen. Also gerade das produzierende Gewerbe, das produziert viele Sachen für den Export. Und ja, Güter kann man nun mal besser exportieren als Dienstleistungen. Und das ist schon ein wichtiger Faktor. Aber es ist ja auch nicht so, dass alle in der Krise sind. Mhm. Also die deutsche Wirtschaft, die stagniert. Mhm. Das ist was anderes als 2008 oder so, wo es ganz steil runtergegangen ist.
5-6%, ja.
Also das muss man einfach auch sehen. Und hat schon das Gefühl, viele Wirtschaftsvertreter, die reden Deutschland in die Depression. Nee,
das wollen, und zwar aus zwei Gründen. Ja. Sie wollen, dass die Energie für sie billiger wird. Also die Strompreise sollen runter. Und sie wollen natürlich unbedingt jetzt endlich mal eine Steuersenkung bei den Unternehmenssteuern. So, und dann deswegen tun sie mal so, als wären sie jetzt alle sterbenskrank. Aber wie gesagt, wir haben ja noch
Das ist mehr so eine inszenierte und gefühlte Krise, denn eine reale Krise oder beides?
Naja, das Problem ist, es gibt Unternehmen, die brauchen sehr viel Energie. Also beispielsweise ein Stahlunternehmen braucht sehr viel Energie. Es ist aber nicht so, dass jede Firma in Deutschland sehr viel Energie brauchen würde. Aber jetzt wollen sie für alle gießkannenmäßig einen reduzierten Industriestrom. Ja? Und das genauso ist es so. Alle, egal wie viel Gewinn sie machen, wollen weniger Unternehmenssteuern zahlen. So, und dann wird eben geklagt, dass einem die Ohren klingeln. Nicht? Und da muss man wirklich aufpassen. Ja. Auf gar keinen Fall, egal was man macht, darf man jetzt zu irgendwelchen Gießkannenlösungen greifen. Denn es gibt natürlich die Pharmaindustrie, die Chemieindustrie, sehr viele Weltmarktführer in irgendwelchen Nischenprodukten. Denen geht es allen bestens. Und die brauchen überhaupt keine Hilfe.
Ich meine, ein interessanter Punkt dazu, hast du ja auch einen Kommentar geschrieben diese Woche in der Taz, Ulrike, ist, dass der DAX ja gleichzeitig zu diesem ganzen Krisenszenario geraune diese 20.000-Punkte-Marke übersprungen hat. Und das sind ja vor allen Dingen große exportorientierte Konzerne. Und die also von der Börse gewissermaßen, von den Anlegern in Erwartung von Dividenden offenbar nachgefragt werden. Das passt ja eigentlich überhaupt nicht zu diesem rabenschwarzen Krisenbild, das da also ansonsten gemalt wird.
Ja, also es gibt eben im DAX so ein paar Treiber wie SAP oder Allianz, die bestens dastehen. Und dann gibt es aber andere, die nicht so gut dastehen. Da vorneweg die Autobauer. Aber was eben tatsächlich interessant ist, ist ja, dass das nur den DAX betrifft, dass der so stark nach oben geht. Also schon der DAX, da sind ja die 40 größten Unternehmen drin. Und dann gibt es den MDAX, da sind dann die nächsten 50 drin. Und der MDAX zum Beispiel stagniert. Und wenn man jetzt noch die Inflation berücksichtigt und der MDAX ist genau wie der DAX ein sogenannter Performance-Index, das heißt auch die Dividenden gehen da rein, dann ist es faktisch so, dass die Kurse eigentlich sogar sinken, also real sinken die. Also da sieht man, am MDAX sieht man schon, dass die Lage nicht so dort ist. Der DAX ist da in gewisser Weise ein Ausreißer.
Das ist aber jetzt interessant, weil wir haben also nicht eine Krise dieses Exportmodells, des deutschen Exportmodells, sondern wir haben eine Krise des deutschen Binnenmarkts eher, heißt es.
Ja, letztlich kann man das so sagen. Und das ist auch das, was der Sachverständigenrat gesagt hat, also die fünf Weisen. Ja. Mhm. Was wirklich total brach liegt, ist der Binnenmarkt. Das liegt erstens an der Psychologie, also diese Ampel und der Ampelstreit und dass die Leute das Gefühl hatten, sie haben eine Regierung, die nicht regieren will. Hat faktisch tatsächlich Wachstum gekostet. Also da gehen die Schätzungen bis zu 20 Milliarden Euro. Das wären 0,5% der Wirtschaftsleistung. Sind dadurch draufgegangen, dass man eine schlechte Regierung hatte. Das kann sich die FDP jetzt auch mal hinter die Ohren schreiben. Und das andere ist die Schuldenbremse. Also der Staat fällt als Nachfrager eigentlich aus. Und das Interessante ist eben, man bräuchte eigentlich staatliche Schulden oder aber höhere Steuern, weil man nämlich sieht, dass die Zuwächse beim Einkommen, die es ja durchaus gab, die werden nicht in den Konsum gelenkt von den Leuten, sondern gespart. Mhm. So, das heißt, man muss irgendwie als Staat eine Möglichkeit finden, diese sinnlosen Ersparnisse zu aktivieren. Und eine Möglichkeit wäre natürlich, die Reichen zu besteuern, ja, und das Geld dann als Staat wieder auszugeben, denn sinnvolle Projekte, Infrastruktur, Klimaschutz, Verteidigung, gibt es ja genug. Nur das ist natürlich gar nicht möglich, Steuern zu erhöhen. Das ist ja dann sozusagen No-Go bei FDP und CDU. Und Schuldenbremse darf man ja nicht ausreformieren. Und damit hat sich dann Deutschland komplett blockiert.
Also du meinst, es ist eher so eine hausgemachte, über bestimmte finanzpolitische Tabus hergestellte Nachfragekrise.
Das ist ein großer Teil davon.
Ein großer Teil davon.
Ja, die ja auch zusammenkommt mit einer Investitionskrise. Mhm. Es wird ja, also es gibt ja auch eine große Krise am Bau. Es wird ganz wenig gebaut. Das ist übrigens auch für die Stahlindustrie ganz schlecht, weil auch ganz viel Stahl verbaut wird. Und es gibt aber einen enormen Bedarf, also gar nicht unbedingt ja nur an Neubauen, sondern man könnte ja auch sanieren und so. Und der Staat gibt da auch einfach zu wenig aus.
Okay. Jetzt nochmal ein anderes Bild. Es würde mich interessieren, wie ihr das seht. Also Deutschland, diese deutsche Krise kann man so beschreiben, dass dieses Modell früher war, also die USA sorgen irgendwie für militärische Sicherheit. Diese billige Energie kommt aus Russland durch die Pipeline. Und unsere teuren, wunderbar nachgefragten Produkte, Autos und andere Sachen exportieren wir nach China.
Genau.
Ja, und jetzt ist aber das mit der militärischen Sicherheit und Trump, da gibt es ein Fragezeichen. Es gibt Nein zu diesen billigen Energie aus Russland und mit dem Export nach China, das ist wie wir jetzt bei Auto ja gesehen haben, auch äußerst schwierig geworden. Das heißt, dass dieses deutsche Modell von früher, das geht gerade in die Grütze, das geht einen Bach runter. Seht ihr das auch so?
Ja, genau. So, und jetzt wäre die Lösung. Man konzentriert sich auf Europa, man konzentriert sich auf seinen eigenen Binnenmarkt, den man ja bisher immer völlig, also den hat man ja geradezu zerstört durch zu niedrige Löhne, durch die Schuldenbremse, durch schlechte Stimmung. Also da könnte man viel machen und man muss sich ja sowieso auf Europa konzentrieren, weil die USA bei der Verteidigung nicht mehr zur Verfügung stehen
wird.
Zumindest
wird es teurer für Deutschland.
Es wird teurer. Man muss selber in die Rüstung investieren. Man hat Russland als extrem gefährlichen Nachbarn und das, die Verteidigungsfähigkeit Europas, das ist nicht nur einfach, wir bauen Panzer oder sowas. Da geht es auch um solche Dinge wie den Euro. Ne? Da muss man jetzt langsam mal so eine Währungsunion schaffen, die auch funktioniert. Das hängt auch wesentlich an den Deutschen. Und dann gibt es natürlich solche Themen wie Batterien oder Halbleiter. Da hat man ja schon mal Versuche gestartet. Die sind jetzt gerade alle schiefgegangen. Intel kommt nicht, weil sie selber schon fast pleite sind. Und die Batteriefabrik Northvolt ist auch erstmal ein Sanierungsfall. Aber an dem Problem, dass man...
Jetzt würdest du sagen, dass diese beiden Fälle sind ja jetzt sozusagen ein Argument für die Leute, die sagen, ja, die Ampel ist völlig unfähig. Würdest du sagen, ist jetzt dumm gelaufen? Sind irgendwie Zufälle auch direkt hintereinander? Oder ist da eine Struktur hinter? Hinter diesen Krisen von diesen beiden neuen Schlüsseltechnologien.
Ja, nee, das zeigt nur, also Intel ist jetzt zum Beispiel eine US-Firma. Ja, das ist jetzt nicht etwas, was in Deutschland schiefgegangen wäre, dass auch die USA in Teilen den Wettbewerb gegen China gerade verlieren. So, und das ist natürlich extrem gefährlich, wenn nur noch in Asien Batterien und Halbleiter hergestellt werden, man aber feststellt, dass sowohl die Verteidigung wie die Klimawende ja genau diese Technik braucht. Und jetzt hat man die blöderweise nicht. Da kann die Lösung nicht sein, zu sagen, okay, wir machen jetzt hier nichts. Mhm. Sondern man muss aus diesen Fehlern lernen, sich auch überlegen, woran das jetzt gescheitert ist. Also und so eine europäische Industrie hochziehen. Also einmal hat man das ja schon gemacht, nämlich mit Airbus, weil man nicht mehr von Boeing abhängig sein wollte. Das hat ja geklappt. Und ähnlich müsste man es wieder machen. Aber das ist tatsächlich herausfordernd, wie die ersten beiden Erfahrungen schon gemacht. Man muss ja sagen, bei Intel hat Deutschland eigentlich nichts verloren. Ja, man wollte 10 Milliarden subventionieren. Jetzt kommen
in Magdeburg, ne?
Ja, in Magdeburg zwei Fabriken. Jetzt kommen diese Fabriken wahrscheinlich nicht. Man hat die 10 Milliarden gespart. Das war jetzt kein Verlustgeschäft. Ja, das Problem hat jetzt Intel in den USA. Aber das zeigt halt alles, wie schwierig das wird. So, aber das heißt jetzt kein Grund zu sagen, ja, dann machen wir nichts.
Nee, zumal es ja ein allgemein, würde ich sagen, in der politischen Klasse in Deutschland akzeptiertes Ziel ist, dass man so eine Politik des De-Riskings, also sozusagen des Abbaus von Abhängigkeiten von China eigentlich anstrebt. Ja? Also das ist ja, es gibt niemanden, der das in Frage stellt.
Ja, das hat auch, ich meine, das ganz absurde Konsequenzen. Also es ist jetzt etwas weiter weg von unserem eigentlichen Thema, aber es zeigt, wo es hingeht. Ja, also in dem Ukraine-Krieg ist die wichtigste Waffe eine Drohne. So, und interessanterweise ist es auch so, dass die Ukraine und die Russen jeweils ungefähr gleich viel Drohnen haben. Und nur die Drohnen verhindern noch, dass die Russen das Land komplett überlaufen, sondern mit diesen Drohnen stabilisieren die Ukrainer eigentlich die Front. So, Drohne, wichtigste Waffe, hat man jetzt gemerkt. Wo kommen die Teile für die Drohnen her? Und zwar sowohl in der Ukraine wie in Russland, aus China. So, und ja, also uns. Also auch da kommt die entscheidende Technik aus China. So, und da wird einem ja langsam schummrig. Ne? Und ich glaube, dass die Europäer, und zwar als Europäer, nicht als Deutsche, sondern insgesamt, müssen jetzt eine Industriepolitik machen, wie sie in den USA und in China schon stattfindet. Man kann nicht sagen, die machen alle eine Industriepolitik und wir machen eine Schuldenbremse. Ja, wie doof muss man denn sein?
Und geben gleichzeitig unglaubliche Mengen Geld fürs Militär aus. Also da würde ich mir schon wünschen, dass es auch eine größere industrielle Sicherheitspolitik gibt.
Ja, also wie auch immer. Jedenfalls so funktioniert das gar nicht.
So funktioniert es nicht. Gut, jetzt lass uns von diesem ganz großen Globalen nochmal vielleicht am Schluss zurückgehen zu unserer Krise hier und was da noch für Gefahren drin stecken. Das würde ich gerne noch mit euch besprechen. Und zwar gibt es ein VW-Werk in Hessen, in Baunatal. Und da gibt es ein großes Werk, 16.000, das auch jetzt irgendwie Teil von dieser VW-Krise ist. Und da gibt es, glaube ich, eine soziologische Studie drüber. Und dabei ist rausgekommen, dass ein Drittel von den Leuten, die da arbeiten, durchaus so Sympathien für die AfD haben. Und das ist ja eine reale Perspektive, eine reale Gefahr, dass also in dem Moment, in dem dieser klimaneutrale Umbau, Transformationsprozess stockt und Verlierer produziert, dass das einzahlt bei den Leuten AfD, die sagen, ja, also wir bauen jetzt wieder Diesel und die Schlote rauchen und alles wird wie früher und ist doch prima. Und das adressiert bekommt an die Leute, die Angst haben. Also wie groß ist diese Gefahr? Also ist da politischer Sprengstoff oder ist das überschätzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also historisch hat man in Deutschland ja ungeheuer viel Angst vor Wirtschaftskrisen, weil es natürlich die historische Erfahrung gibt. Ja, das ist natürlich ein Problem. Leute, die Angst haben, die sind auch viel leichter verhetzbar. Und die Frage ist natürlich, wie man in so einer Situation Leuten Sicherheit gibt. Das ist schwer. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass anders als in früheren Krisen Leute wissen, dass sie auch schnell sozusagen aus dem Sozialsystem insofern fallen, dass sie dann eben Hartz IV, auch wenn das heute anders heißt, beziehen. Da sind ja auch viele Reformen jetzt wieder rückgängig gemacht worden. Also diese Angst vor Arbeitsplatzverlust, vor Armut, die ist eben sehr groß. Und ich glaube, dass es gar nicht anders geht, dagegen zu wirken, indem man einfach Sicherheiten Leuten gibt.
Ja, also deswegen, also da könnte man nochmal zum Anfang zurückkehren. Also die Gewerkschaften sehen ja, dass VW Kosten sparen muss, aber sie wollen das eben sozialverträglich machen. Und das ist nicht nur Egoismus, man könnte auch sagen, das verhindert das Schlimmste politisch, nicht? Also genau das muss irgendwie das Ziel sein, das so hinzukriegen, dass diese Sicherheit für den Einzelnen erhalten bleibt.
Und ein Mittel dafür ist tatsächlich auch Arbeitszeitverkürzung, wie in den 90er Jahren. Denn es ist sowieso so, viele Leute arbeiten ja unglaublich viel, viel mehr als 40 Stunden. Und viele Leute möchten auch weniger arbeiten. Und man muss es gar nicht über irgendwelchen Zwangsmodellen machen. Es reicht schon, wenn man es denen anbietet, die es möchten.
Das wäre im Grunde anknüpfend an die 90er Jahre, an die VW-Krise damals, die mit der Viertagewoche dann, mit der Einführung der Viertagewoche dann am geendete. Ne? Wir haben vorhin schon zweimal angesprochen, diese Frage, ist es eigentlich sinnvoll, wenn VW jetzt noch Hunderttausende, Millionen von E-Autos produziert? Ist das eigentlich ein gesellschaftlich vernünftiges Ziel? Also obwohl es jetzt in der ökonomischen Logik, auch in der politischen, also in der sozialen Logik, was die Stabilisierung angeht, natürlich erstmal naheliegend scheint. Ich fand ganz interessant, wir hatten in der Taz ein Interview mit einem VW-Betriebsrat, der so die etwas eigenwillige These hatte, das möchte ich gerne eure Meinung dazu wissen, der hat gesagt, naja, eigentlich ist es kein Trauma, diese Situation, sondern eher ein Traum, eine Traumsituation, weil wir jetzt doch die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, was wir sonst produzieren. Soll VW nicht Straßenbahnen produzieren und nicht irgendwie Individualverkehr? Also das fand ich so ganz, ist eine Minderheitenmeinung, aber ich fand es irgendwie originell. Und was haltet ihr davon? Ist das irgendwie so Traumtänzerei oder ist das irgendwie so eine konkrete Utopie, hätte man früher gesagt?
Naja, was ja völlig klar ist, ist, wenn man klimaneutral leben will, dann kann man nur noch klimaneutrale Energien benutzen. Das ist im Kern Ökostrom. Und nach allen Berechnungen, die man so anstellen kann, ist ganz klar, dass der Ökostrom in Deutschland nicht reichen wird, dafür, dass 50 Millionen Autos auf den Straßen unterwegs sind. Egal, ob man den Ökostrom importiert oder ihn hier produziert, es wird nicht genug Ökostrom geben. So, also, und wenn man dann feststellt, okay, eigentlich kann man höchstens noch die Hälfte der Autos haben und wahrscheinlich ist selbst das noch zu optimistisch, dann ist ja klar, dass die Autoindustrie, so wie wir sie heute kennen, eigentlich gar keine Zukunft hat. Und insofern ist diese Idee, sich zu überlegen, wenn das mit den Autos eigentlich mittelfristig, wir sollen ja 2045 schon klimaneutral sein, nicht wirklich eine Zukunft hat, was können wir denn stattdessen produzieren? Und da ist das mit den Straßenbahnen natürlich durchaus eine Option. Nun ist es natürlich nicht so, dass bisher gar keine Straßenbahnen in Deutschland produziert würden. Aber klar, wenn man da mehr haben will oder Busse, also ich glaube ja, es läuft eher auf Busse raus, nicht so sehr auf Straßenbahnen in der großen Fläche. Ja, dann produziert, das ist doch eigentlich, finde ich, völlig richtige Frage.
Und eigentlich ist VW auch schon auf diesem Weg gewesen, sich eben als Mobilitätsanbieter zu verstehen. Also zum Beispiel mit E-Autos, also mit diesem Carsharing-Modell und so. Da gibt es schon eine ganze Menge auch anderer Geschäftsmodelle neben dem klassischen Auto produzieren. Und ich finde auch, das muss ausgebaut werden, denn mehr Autos in Deutschland geht einfach nicht. Die Zahl der Autos, die steigt ja wirklich. Und es ist bei E-Autos oft so, dass es eben zusätzlich in die Haushalte kommt und nicht ein Verbrenner dafür abgeschafft wird. Und das ist ein Problem. Und ich finde, da hat Ulrike völlig recht, auch mit Blick auf andere Ressourcen. Das ist einfach Wahnsinn, da immer weiter zu produzieren und weiter zu produzieren. Und es müsste eigentlich dahin gehen, neue Modelle auch zu entwickeln. Also ob das dann Busse sind, der alte VW-Bulli, der dann eben eingesetzt wird als Sammeltaxi oder sonst was. Also ich glaube, Möglichkeiten gibt es da wirklich sehr viele.
VW hatte ja auch schon ganz früh ein 3-Liter-Auto und das haben sie aber wieder eingestellt, weil keiner es gekauft hat. Und ich glaube, das mit den Bussen wäre ähnlich. Die würde ja keiner abnehmen, es sei denn, es gibt staatliche Vorgaben. Also diese Umrüstung von VW kann nicht funktionieren dadurch, dass VW sich irgendwas überlegt, weil der Markt ist im Augenblick so, die Leute wollen im Zweifel Auto fahren. Sondern man müsste staatlich beschließen, die Zahl der Autos zu beschränken. Und dann könnten die Konzerne sich auch entsprechend umorientieren und sagen, okay, dann bauen wir jetzt hier eben Busse oder sonst was. Wenn die das parallel zu dem bestehenden Markt machen sollen, dann ist das immer derartig verlusträchtig. Siehe 3-Liter-Auto oder auch die anderen Carsharing-Modelle und so, das ist ja auch wieder abgewickelt worden und nicht weiterverfolgt worden, weil es eben eigentlich nichts gebracht hat. Das heißt, dass da immer so irgendwie auf die Marktkräfte zu setzen, wie die FDP das will, das funktioniert nicht, sondern man muss das staatlich beschließen, was man will. Da muss man jetzt aber sagen, im Augenblick gibt es in Deutschland dafür keine Mehrheiten, sondern ganz im Gegenteil, Klimaschutz, obwohl es hier ums Überleben geht, wird zu so einer Art Kulturkampf gemacht.
Ja, also wenn man sich die Zahlen anguckt, ich habe mir gerade nochmal es gibt Umfragen, die sind wirklich erschütternd. Also weil die Zahl derjenigen, die denken, dass der Klimaschutz viel zu scharf ist in Deutschland, der hat sich von 22 bis 24 verdoppelt.
Und ist jetzt hoch?
Ungefähr knapp 40%. Also es waren 20%, jetzt sind glaube ich 36. Und das ist aber schon sehr viel.
Und die anderen? Sind die anderen unentschieden oder für Klimaschutz?
Da war die Frage zu scharf, ist okay oder zu wenig. Aber du hast eine ganz eindeutige Tendenz in dem Meinungsbild bei allen Umfragen. Egal, was du fragst, kommt immer dabei raus. Also die.
Naja, aber wenn 60% noch sagen, ist es angemessen oder zu wenig, das ist die Mehrheit.
Die Frage ist, glaube ich, in so einer Meinungsumfrage sagt man, weil man sich ja, wer will schon das Klima ruinieren, ist das eine. Das andere ist aber, und da ist die Frage mit dem Staat, du hast natürlich recht, dass sozusagen man kann das nicht über den Markt regeln. Aber wir haben ja jetzt mit dem Heizungsgesetz ja ein Beispiel gehabt, was passieren kann, wenn also Politik, die Regierung eingreift, und zwar insbesondere da, wo die Leute dann denken, es betrifft sie privat. Da ist ja auch jede Menge Sprengstoff drin. Und insofern wäre das nochmal zu überlegen, so sehr du damit recht hast, Ulrike, wie man das besser, also wie man es so inszeniert, dass die Widerstände nicht so massiv sind, wie man es ja beim Heizungsgesetz erlebt hat.
Ja, und da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, keine Lösung für. Weil das Heizungsgesetz ist echt ein tragischer Fall, weil es ja so ist, die Wärmepumpe ist eigentlich effizienter als die fossile Variante. Und man hat halt den Fehler gemacht, dass man nicht von Anfang an immer gesagt hat, erstens, dass es eine soziale Förderung gibt und zweitens, wie sie aussehen wird. Sondern stattdessen kam nur das Heizungsgesetz. Das war ein fundamentaler Fehler, der auch offensichtlich war und schon an Tag 0 angesprochen wurde. Aber egal. Und dann gab es noch die Kampagne der Bild-Zeitung. Jetzt bei Autos und Bussen wäre es viel schwieriger, weil die Leute, das ist nun mal ein Fakt, die wollen Auto fahren, die wollen nicht Bus fahren. Das heißt, es ist demokratisch gesehen völlig klar, dass sich da erstmal nichts ändern wird. Das sehe ich auch, ja. Nur kann man es dann auch nicht von den Unternehmen verlangen. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Zu glauben, das wird irgendwie der Markt von selbst regeln, ja, das ist also völlig illusorisch, weil die Unternehmen können da auf diese Weise keine Gewinne machen, sondern machen nur Verluste. Also wenn alle Auto fahren wollen, dann werden auch die Unternehmen vor allen Dingen Autos produzieren. Was sollen sie denn sonst machen?
Gut, der Vorhang zu und alle Fragen offen, wie gelegentlich. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Chanset Ispina für die Redaktion und bei Daniel Fromm für die Produktion. Wenn ihr Fragen habt, gerne an bundestalk@taz.de und wenn ihr Geld für uns überhaupt, auch gerne an Taz zahlig. Bis nächste Woche und tschüss.
Schönes Wochenende, vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.